Und ich weiß noch, dieses erste Meeting habe ich mir gedacht, da muss ich ein gewisses Statement setzen, wie ich Führung verstehe. Ganz nah am Team dran, ist ganz wichtig für mich. Gibt es am Anfang immer diese Storming-Phase, wo so ein bisschen die Rollen ein bisschen neu ausgefochten werden. Ne?
Stell dir mal vor, du arbeitest seit Jahren in einem Team und von heute auf morgen wird dir eine Teamleiterrolle angeboten. Wenn du sie annimmst, wird sich dein ganzes Arbeitsleben und wahrscheinlich auch das Verhältnis zu deinen Kollegen und Kolleginnen verändern. Das ist genauso Michael Brexler passiert. Ursprünglich Konstruktionsingenieur bei EOS, dem Weltmarktführer für industriellen 3D-Druck, musste er ab 2016 plötzlich mit den gleichen Leuten in einer ganz anderen Rolle arbeiten. Gemeinsam spreche ich heute mit ihm über die ersten Schritte, die Rollenkonflikte, die Teamentwicklung, verschiedene Motive und vieles mehr. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Modern Leader. Mein Name ist Markus Brüttelmeier. Ich bin der Geschäftsführer der Modern Mind GmbH, Wirtschaftspsychologe, Führungskraft, Führungskräftetrainer und Coach und spreche in diesem Podcast mit vielen spannenden Persönlichkeiten über interessante Phasen aus ihrem Führungsleben. Immer wieder werde ich ihre Handlungen aus psychologischer Perspektive einordnen und darlegen, warum sie aus meiner Sicht die Wirkung hatten, die sie hatten. Und damit gehen wir rein ins Gespräch. Ja, ich sitze hier in einem wunderschönen Meetingraum gerade bei EOS in Kreiling, tatsächlich bei mir ganz um die Ecke. Und jetzt sitze ich tatsächlich hier mit dir, Michael. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, Markus. Danke.
Super, ich freue mich, wir haben das vor ein paar Wochen ja schon ausgemacht. Insgesamt haben wir uns aber schon vor 5 Jahren kennengelernt. Du warst in einem Seminar von mir und ich bin wirklich auch glücklich, dass man auch so lange dann auch den Kontakt halten kann und umso besser, dass wir jetzt heute auch ein Thema haben, über das wir heute sprechen können.
Absolut, ich freue mich auch total über den Austausch heute, ja.
Cool. Jetzt kenne ich dich natürlich schon seit 5 Jahren, aber die Hörer werden jetzt sagen, ah, okay, wer ist Michael, was macht der? Was machst du hier beim wunderschönen EOS?
Mein Name ist Michael und ich bin Teamleiter hier im Bereich des Engineerings bei EOS. Ich leite ein Konstruktionsteam. Insgesamt habe ich 16 Köpfe in meinem Team. Und was macht EOS? EOS ist weltweit führend im Bereich der additiven Fertigung. Wir sind, landläufig sagt man da, industrieller 3D-Druck dazu. Das heißt, die Maschinen, die wir konstruieren und die Pulver, die wir entwickeln und die Software, die wir dazu verkaufen, die hilft unseren Kunden, hochinnovative Teile mittels 3D-Druck herzustellen. Und zwar in Serienproduktion weltweit und sind in einem Markt, der überhaupt schon sehr innovativ ist, der sehr durch Disruption geprägt ist und dementsprechend ist das Umfeld hier auch sehr schnell, dynamisch und macht Spaß, hier zu arbeiten. Ne?
Und worüber ich mich tatsächlich sehr freue, Michael hat mir auch noch versprochen, dass er mich im Anschluss an diesem Podcast noch ein bisschen rumführt. Also ich werde noch sehr, sehr viel über euch kennenlernen heute.
Das machen wir.
Super. Jetzt, du hast gerade gesagt, du bist Teamleiter, du hast ein Team von 16 Köpfen. Bei mir war es so, als ich meine erste Führungserfahrung hatte, kam ich quasi komplett neu rein und diese Personen, die angestellt wurden, wurden für mich schon angestellt. Also ich war von Anfang an von meinem kleinen Team der Teamleiter. Bei dir war das aber ein bisschen anders.
Ganz genau, bei mir war es anders. Und zwar, ich bin ungefähr vor 9 Jahren zu EOS gekommen. Und zwar als Konstrukteur. Damals war die Firma auch noch deutlich kleiner. Wir hatten danach eine ganz schön massive Wachstumsphase. Und ich hatte davor auch schon Konstruktionserfahrung bei anderen Firmen. Aber ich bin hier als Konstrukteur eingestiegen. Und seit ungefähr 6 Jahren bin ich jetzt in der Teamleitung. Das heißt, es waren so 3 Jahre dazwischen. Da war ich im Team und dann habe ich die Teamleitung übernommen für dieses Team, streckenweise sogar für 2 Teams parallel, weil wir da diesen ganzen Engineering-Bereich bei EOS eigentlich in dieser Zeit aufgebaut haben. Insofern war das eine sehr spannende Erfahrung, aus dem Team raus in die Führung zu kommen. Das hat Vorteile, es hat aber auch Herausforderungen, die man, glaube ich, nicht hat, wenn man als Führungskraft gleich in eine Firma hineinkommt.
Voll. Wie hat das alles angefangen? Also wie war die Situation, dass du das mitbekommen hast, dass jetzt diese Rolle plötzlich anders wird, die du hast?
Ich weiß, am Anfang gab es ein kleines Kommunikationsproblem, muss es da ein bisschen ausholen. Und das Ganze war folgendermaßen, ich hatte die Stelle dann schon mündlich zugesagt, dass ich die Position als Teamleiter bekomme und hatte aber noch kein Startdatum wirklich genannt bekommen. Und es war dann, ich glaube, 6. oder 7. November und plötzlich stand im Telefonbuch, dass ich Teamleiter bin. Und wie man das in so einer Firma kennt, dauert das halt genau 7,3 Sekunden, bis es dann jeder weiß, nur ich wusste es nicht, dass ich rückwirkend zum 1. November Teamleiter war. Das heißt, da bin ich schon mal ziemlich reingestolpert in diese Rolle und war rückwirkend, aber okay. Aber was habe ich dann gemacht? Ich habe mir gedacht, okay, jetzt muss ich ganz schnell irgendwie alle zusammenfangen und das dahingehend retten, als dass ich mal hier Hallo sage. Und in dieses Team-Meeting bin ich dann reingegangen. Das war, glaube ich, am selben Tag noch oder am Tag danach. Bin dazwischen noch zum Einkaufen und habe Donuts gekauft und habe die auf den Tisch gelegt, um eine gute Atmosphäre zu erzeugen. Und man geht da ja sehr motiviert ran. Und ich hatte ja auch richtig Spaß und Bock, das zu machen. Und ich weiß noch, dieses erste Meeting habe ich mir gedacht, da muss ich ein gewisses Statement setzen, wie ich Führung verstehe. Mein Ding war, bei EOS hieß diese Stelle Gruppenleitung. Ich bin manchmal, wenn es um Begriffe geht, dann stoßen bestimmte Begriffe auf. Wording ist für mich relativ wichtig. Und dieser Begriff Gruppenleitung, der hat für mich nicht gepasst, irgendwie. Daraufhin habe ich kurz vor diesem Meeting noch recherchiert, was bedeutet eigentlich Gruppe. Und mir hat immer der Begriff Teamleitung viel besser gefallen. Und was bedeutet Team? Und ich habe mir dann auf zwei A3-Zetteln die Begriffsdefinition ausgedruckt. Also einmal Gruppe und einmal Team. Und bei Gruppe lautet es ungefähr so, Ansammlung von Personen mit gemeinsamer Bemühung oder die etwas gemeinsam haben, so in der, ich krieg's nicht mehr eins zu eins zusammen. Und bei Team lautet die Definition Personen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, so ungefähr in dem Ding. Und ich finde es viel besser. Und hatte dann diese beiden Zettel mit Gruppe und Team als Definition. Und dann sind wir in dieses Meeting reingegangen. Dann habe ich gesagt, hallo Team, ich freue mich, dass ich die Leitung bei euch übernehmen darf. Und ich möchte vorher eins klarstellen, auf meiner Visitenkarte steht Gruppenleiter, aber jetzt schauen wir uns den Begriff mal an. Und dann habe ich diese beiden Begriffe an die Wand gehängt und habe die vorgelesen. Dann habe ich gesagt, auf meiner Visitenkarte steht vielleicht Gruppenleitung, aber ich leite euch als Team. Mhm. Habe diesen Gruppenzettel runtergetan und in den Papierkorb geschmissen. Und das war so mein Start, wie ich in diese Rolle rein bin. Das war auch für mich die Agenda, wie ich am Anfang das geführt habe. Ich wollte, dass ein Team daraus wird. Es war vorher kein Team. Es waren lauter verstreute Leute in Projekten, die zwar gemeinsam die Konstruktion hier gemacht haben, aber nicht als Team sich verstanden haben. Und mein Ziel war, form da ein Team draus, bau das Framework, dass wir zusammen wachsen können. Und das wollte ich da am Anfang klar machen. Und ich glaube, das war ein guter Einstieg, gerade auch, wenn man aus dem Team selber rauskommt, zu sagen, ich bleib authentisch, ich bleib hier in diesem Team dabei. Wir machen das zusammen. Und ich glaube, der größte Fehler wäre gewesen, und da hätte ich mich auch total verbiegen müssen, irgendwie plötzlich zu sagen, jetzt bin ich Führungskraft und ich diktiere jetzt, was hier passiert oder sowas. Das wäre auch überhaupt nicht mein Stil. Das hätte nicht funktioniert.
Über was Michael hier spricht, ist natürlich ein Rollenkonflikt. Wenn man in der ersten Zeit als Führungskraft tätig ist, kann es eben genau zu diesem kommen. Ein Rollenkonflikt tritt dann auf, wenn eine Person verschiedene Rollen innehat, die miteinander in Konflikt geraten. In diesem Fall können bei Michael die Rolle Führungskraft, die er jetzt innehat, und die Rolle Kollege und Mitarbeiter, die er vorher hatte, kollidieren. Er will ja immer noch eine Beziehung zu früher freundschaftlich verbundenen Kollegen aufrechterhalten und gleichzeitig möchte er jeden gleich führen. In vielen Köpfen war er damals noch Kollege, und dann war er plötzlich weisungsbefugt. Für ihn einfach keine einfache Situation, da wir Menschen ja schon ein gewisses Harmoniestreben haben und hierdurch Erwartungen erfüllen möchten. Es entsteht in der Folge oft eine kognitive Dissonanz. Kognitive Dissonanz haben wir immer dann, wenn Handlung und Kognition nicht zusammenpassen. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich zwar zum einen die Erwartungen meines Gegenübers erfüllen möchte, die auf seinem Bild von mir aus der Vergangenheit basiert, aber auf der anderen Seite jetzt auch bestimmt führen muss. Ein häufiges Problem ist, dass Führungskräfte sich zwischen ihren Mitarbeiter- und Führungsrollen immer hin und her gerissen fühlen. Sie müssen einerseits eine Verbindung zu ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aufbauen und sich um deren Wohlbefinden kümmern, andererseits aber auch sicherstellen, dass sie ihre Aufgaben und Ziele erreichen. Dies kann dazu führen, dass sich Führungskräfte zerrissen und unentschlossen fühlen, also unter einer kognitiven Dissonanz leiden, was sich auf ihre psychische Gesundheit auswirken kann. Außerdem kann ein Rollenkonflikt zu einem Verlust des Selbstbewusstseins und der Selbstachtung führen, wenn Führungskräfte das Gefühl haben, dass sie nicht in der Lage sind, ihre Mitarbeiter zufriedenzustellen und ihre Aufgaben als Führungskraft zu erfüllen, können sie an ihrer Fähigkeit als Führungskraft zu fungieren zweifeln. Das kann auch dazu führen, dass sie an Selbstvertrauen und Selbstachtung verlieren, was ihre Leistung als Führungskraft beeinträchtigen kann. Um einen Rollenkonflikt zu umgehen, ist es wichtig, dass Führungskräfte sich ihrer Rolle bewusst sind und ihre Prioritäten klären. so wie das Michael hier gemacht hat. Er war sich bewusst, dass jetzt eine neue Zeit anbricht und dass sowohl er als auch die Kollegen das akzeptieren müssen. Eine klare Kommunikation ist da wichtig und ein offener Austausch mit allen Beteiligten, so wie Michael das wunderbar gemacht hat.
Ja, also ich erlebe das ja ganz häufig, vor allem super junge Menschen, die dann auch Führungserfahrung bekommen und jetzt da auch reinstolpern, bei denen ist es so, okay, wie muss ich sein? Wie hat eine Führungskraft zu sein? Ich muss klare Ansagen machen, ich muss mir Respekt verschaffen und so weiter. Und dadurch wirkt es so häufig so unauthentisch und auch häufig überkompensiert man dann so eine gewisse Unsicherheit, die man hat. Und in dem Fall war es ja so, du hast ja auch schon gesagt, du kanntest die Leute auch davor schon. Und wie hattest du das Gefühl, wie sind die damit umgegangen, dass plötzlich Michael jetzt nicht mehr der Kollege ist, sondern dass der so eine andere Rolle hat?
Ja. Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Man kommt in die Rolle herein und auf der einen Seite möchte man ja so ähnlich aufgenommen werden wie vorher. Wir waren mit manchen in dem Team hatte ich ein freundschaftliches Verhältnis, mit anderen hatte ich bis dahin fast überhaupt nichts zu tun. Und tatsächlich habe ich mir die Frage gestellt, wie kann ich das jetzt machen? Muss ich irgendwie diese freundschaftlichen Verhältnisse auch irgendwie ein bisschen zurückfahren? Kann ich sonst nicht eine objektive Führungsrolle ausführen? Und habe mich dann aber sofort eigentlich dafür entschieden, nee, das bin ich, und wenn ich diese Führung übernehme, dann muss ich authentisch bleiben. Genauso wie du sagst, ich kann mich jetzt nicht verbiegen und plötzlich hier den autoritären Chef rauskehren. Das wäre ich nicht und das käme total komisch rüber und habe ich dann auch nicht gemacht. Also ich bin dabei geblieben, es gibt innerhalb von dem Team Personen, mit denen ich freundschaftlich in Verbindung bin und es gibt welche, mit denen ich einfach nur auf Zusammenarbeits-, Teamleitungsebene dann im Austausch bin und das ist, glaube ich, auch vollkommen okay. Mhm. Und ich glaube, es ist auch ein anderer Führungsstil, weil du vorher gesagt hast, gerade junge Führungskräfte, wie man vielleicht eine Generation davor noch Führung verstanden hat. Ja. Das hat sich schon verändert.
Das stimmt. Also ich erlebe das ja auch viel im Freundes- und Bekanntenkreis. Häufig ist es ja so, dass so junge Führungsstile, die ich mich total gut damit identifizieren kann, weil das, man spricht ja jetzt immer sehr stark von auf Augenhöhe und davon, dass es dass man nicht top-down Dinge entscheidet, sondern auch gemeinsam im Team Dinge macht. Aber häufig, vor allem, wenn man noch nicht sich so viel damit befasst hat, erlebe ich das total häufig, dass Menschen sagen, ich muss jetzt einer Rolle, die ich im Fernsehen gesehen habe, gerecht werden oder wie mein Vater früher die Führung gemacht hat. Oder ich habe vielleicht auch Angst und bin auch unsicher, weil ich vielleicht nicht weiß, akzeptieren die Menschen mich, hören die auf mich und dann muss ich vielleicht dann auf den Tisch. Wie hast du gemerkt, dass etwas dann auch anders wurde, dass sich vielleicht auch bei dir eine Dynamik verändert hat dann im Team? Also, weil du hast ja gesagt, du hast es versucht, auch authentisch zu bleiben, gleich zu bleiben, so wie du warst. Aber hat sich trotzdem irgendwie was verändert?
Ja, aber dadurch, dass ich versucht habe, möglichst authentisch zu bleiben, hat es eine Zeit gebraucht, bis es, glaube ich, dann wirklich sich so deutlich verändert hat, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich eine komplett andere Rolle in dem Team als Führungskraft. Mhm. Das bedeutet nicht, dass mein Verhältnis zu meinen Mitarbeitern anders geworden ist, aber ich habe jetzt einfach eine andere Rolle. Mhm. Und das hat sich aber dann schon ein paar Monate, glaube ich, gebraucht, bis sich das aufbaut. Es ist am Anfang, wenn so ein Team zusammenkommt, und für mich war das nichts anderes, wie dass sich ein neues Team formiert, auch wenn ich jetzt da eine besondere Rolle in diesem Team hatte, gibt es am Anfang immer diese Storming-Phase, wo so ein bisschen die Rollen ein bisschen neu ausgefochten werden. Ne? Und ich habe versucht, das schon zu moderieren und auch in die Richtung zu lenken, wie ich das haben wollte. Was ich unter anderem auch gemacht habe, ist, ich wusste, dass in dem Team sich noch jemand auf die Teamleitung beworben hat. Und ich bin da auch mit dem sofort danach in direktes Gespräch gegangen und wir haben darüber gesprochen, dass ich die Rolle bekommen habe und nicht die andere Person, und haben das da aufgelöst, dass da von Anfang an keine, nicht irgendwelche schlechten Vibes aufkommen, sage ich jetzt mal, die diese Storming-Phase hinauszögern oder verlängern oder unnötig schlecht machen. Und das würde ich auch tatsächlich jedem raten, einfach so offen wie möglich, wenn man in so eine Rolle reingeht, das zu tun, zu erklären, wann man warum welche Entscheidungen trifft. Ich glaube, Erklärung ist gerade bei unserer Generation und noch stärker bei der Generation, die jetzt noch ein bisschen jünger ist und die von unten nachkommt, die wollen wissen, warum eine Entscheidung fällt. Und ich glaube, da ist es auch vollkommen okay, wenn man mal sagt, ich weiß es heute nicht besser, wir machen das jetzt so. Vielleicht ist es die falsche Entscheidung, dann trage ich die Verantwortung dafür. Aber lasst uns mal so starten. Ich glaube, damit kann man viel besser umgehen, gerade im Bereich der Kopfarbeit, als wenn man wenn man sich unsicher ist, vielleicht keine Entscheidung trifft, das ist das Schlimmste. Oder wenn man eine Entscheidung trifft, keine guten Argumente hat und dann irgendwie so patzig sagt, weil ich das jetzt sage, drum machen wir das, dann glaube ich, funktioniert es überhaupt nicht. Erklären am Anfang viel, Story erzählen, das gehört dazu. Und offen sein, wenn man was auch nicht weiß. Ich finde, das ist das hat mir geholfen, authentisch zu bleiben. Und das kriege ich heute noch immer wieder gespiegelt, dass das extrem gut ankommt, dass ich innerhalb vom Team sehr offen damit bin. Wie ist die Situation gerade? Was sind die Probleme, an denen wir arbeiten? Was ist gut gelaufen? Und ich gebe Informationen so weit wie möglich immer ins Team weiter und das kommt super an.
Wenn Michael über Storming spricht, spricht er über die verschiedenen Phasen, wenn sich ein Team neu bildet. Damit auseinandergesetzt hat sich Bruce Tuckman im Jahr 1965 in seiner Tuckman-Modelltheorie. Und da hat er verschiedene Phasen definiert. Und diese Phasen sind Forming, Storming, Norming und Performing. Manche Leute haben dann auch noch das Adjourning dabei, aber worum es da geht, spreche ich jetzt gleich im Detail. In der ersten Phase, wenn sich jetzt ein Team neu zusammensetzt, kommt die Forming-Phase. Da treffen sich dann die Teammitglieder zum ersten Mal, lernen sich kennen und in dieser Phase besteht das Hauptziel dann darin, eine positive Beziehung und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit im Team zu fördern. Das ist dann wirklich wichtig, um das Vertrauen untereinander zu stärken und eine gewisse Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu schaffen. Das hat Michael bewusst oder unbewusst geschafft, indem er klar herausgestellt hat, dass es um ein Teambewusstsein geht und nicht um eine Gruppe, die jetzt nicht wirklich so ein klares Ziel hat. In der zweiten Phase, der Storming-Phase, die Michael vor allem erwähnt hat, beginnen die Teammitglieder Konflikte und Meinungsverschiedenheiten zu haben. In dieser Phase müssen die Mitglieder lernen, miteinander umzugehen und ihre Meinungsverschiedenheiten zu lösen. Die Storming-Phase ist in diesem ganzen Prozess häufig die schwierigste Phase in der Teamentwicklung, weil genau in dieser Phase gibt es oft Unklarheiten über die Rollen und Verantwortlichkeiten der Teammitglieder und dann können auch ganz viele Konflikte auftreten. Das Ziel einer Führungskraft muss es jetzt hier sein, diese Konflikte zu erkennen und zu unterstützen, dass man diese Konflikte auch gut und konstruktiv lösen kann, damit man auch wirklich ein positives und effektives Arbeitsklima schaffen kann. Eine Möglichkeit, mit der Storming-Phase umzugehen, besteht darin, regelmäßige Meetings abzuhalten, bei denen die Mitglieder ihre Gedanken und Meinungen teilen können. Es ist wichtig, dass diese Meetings von einem Moderator geleitet werden, der sicherstellt, dass alle Mitglieder angehört werden und dass die Diskussionen konstruktiv bleiben. Muss das jetzt immer ein externer Moderator sein? Natürlich nicht. In ganz modernen, agilen Systemen haben wir natürlich einen Scrum Master, der da unterstützen kann. Aber es kann auch immer die Führungskraft sein, die hier wirklich moderierend auftritt und die unterstützt, dass diese Prozesse gut laufen. Ein weiterer Ansatz ist, klare Erwartungen und Ziele für das Team zu setzen, um sicherzustellen, dass alle Mitglieder auf einer gemeinsamen Grundlage arbeiten. Es ist da auch wichtig, die Kommunikation zu fördern und sicherzustellen, dass alle Mitglieder gehört werden. Nach der Storming-Phase kommt dann die dritte Phase. Wir hatten als erstes Forming, dann hatten wir jetzt Storming und jetzt kommt eben die Norming-Phase. Und in dieser Phase beginnen die Teammitglieder effektiver zusammenzuarbeiten und ihre Rollen und Verantwortlichkeiten zu klären. Die Mitglieder lernen, ihre Unterschiede zu akzeptieren und zu schätzen, um als Team zu funktionieren. In dieser Phase können klare Regeln und Verfahren zur Lösung von Konflikten etabliert werden. In der vierten Phase, der Performing-Phase, arbeiten die Mitglieder des Teams effektiv zusammen, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Das Team arbeitet reibungslos und produktiv und die Mitglieder können auf ihre Erfolge stolz sein. Nach dem ganz klassischen Modell ist jetzt hier das Ende und es beginnt dann, wenn wir eine neue Teamkonstellation haben, wieder von neuem. Allerdings gibt es dann auch manchmal diese Adjourning-Phase. Und das ist so die letzte Phase nach dem Modell. Adjourning ist der Prozess der Auflösung des Teams, wenn das Ziel erreicht wurde oder das Projekt abgeschlossen ist.
Sagt dir zufällig das Konzept der psychologischen Sicherheit etwas?
Nein.
Es gibt eine Forscherin in Harvard, die Amy Edmondson, und die hat das Konzept der psychologischen Sicherheit erforscht. Und in der psychologischen Sicherheit geht es darum, dass ich als Mensch in einem Team so sein kann, wie ich bin, dass ich auch Risiken eingehen kann, dass ich mich das traue, dass ich gleichzeitig auch meine Meinung sagen kann, dass ich Dinge ansprechen kann. Man hat rausgefunden, auch in Studien von Google, dass das einer der essentiellen Faktoren für Teamerfolg ist. Und das wird dadurch forciert, dass man Vulnerabilität zulässt, also dass ich auch verletzbar sein kann, dass ich offen bin, dass ich transparent bin. Und das ist eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. Deswegen passt es gerade so wunderbar tatsächlich da rein. Und ich war mal auf einem auch Führungsworkshop, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, das war so Anfang der Corona-Krise, und da habe ich auch dieses Konzept vorgestellt. Und ich hatte eine Teilnehmerin, die ist dann zu mir gekommen, es war mehrwöchig, und dann hat sie gesagt, ja, Markus, jetzt habe ich das gemacht. Jetzt habe ich diese psychologische Sicherheit mal ausprobiert. Und es war dann aber so, dass im ersten Moment mir meine Kollegen und meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mir das so ein bisschen um die Ohren gehauen haben. Ich habe einen Fehler zugegeben und dann wird mir der jetzt immer noch vorgehalten. Ist dir sowas mal passiert?
Nein.
Nein.
Nie.
Cool.
Ist mir nie vorgehalten worden, tatsächlich, jetzt wo du fragst. Ich habe Fehler gemacht, definitiv. Und ich habe auch, wie gesagt, oft davor gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es die richtige Entscheidung ist oder sowas. Und habe da auch teilweise vielleicht mehr Verantwortung in das Team gegeben, als vielleicht in dem Moment erstmal gut wäre, wenn du sagst, du gehst jetzt in ein Team rein und übergibst ihm sehr viel Verantwortung, weil Wissen ist Verantwortung. Aber es war immer gut am Ende. Aber das ist vielleicht dann auch der Grund, hab das von Anfang an so gemacht.
Ja.
Das heißt, es ist nicht aufgefallen, dass ich vielleicht davor Sachen nicht so transportiert hätte, wie sie vielleicht wahr waren. Oder dass im Nachhinein aufgekommen ist, dass ich in der Situation extrem unsicher war, wo ich vielleicht anders gespielt hätte. Und da das nicht passiert ist, glaube ich, ist mir das auch nie um die Ohren geflogen.
Ja, ich glaube tatsächlich, das ist so ein grundsätzlicher Punkt. Wenn man das von Anfang an schon etabliert hat, diese Art des Umgangs miteinander, da steht jemand zu seinen Fehlern, also kann ich das auch, dann wird es irgendwann plötzlich so ein No-Go, dass man das ausnutzt oder dass man versucht, dann da drauf zu treten und so weiter. Und ich glaube, wenn man das jahrelang eben nicht gemacht hat, dann hat man so eine Kultur der Angst, wo man sagt, okay, wo macht jetzt jemand einen Fehler? Ah, okay, dann will ich das hier nochmal extra betonen, weil das gibt mir vielleicht dann auch einen Vorteil.
Das glaube ich auch, ja. Da hilft die Authentizität am Anfang einfach, ja, so zu bleiben, wie man ist.
Ja, jetzt bin ich natürlich auch schon ganz gespannt, wie es dann weiterging. Gab es etwas, was es dir schwer gemacht hat? Du hast jetzt gerade ja auch noch gesagt, du hast mit dem Kollegen gesprochen, der sich auch auf die Stelle beworben hat. Und gleichzeitig hast du auch mit deinem Team in dieser Storming-Phase etwas gemacht. Da bin ich natürlich jetzt auch total gespannt, wie bist du diese beiden Themen angegangen? Gab es da was Spezielles?
Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ich hatte schon immer das Mindset, hatte ich ja vorher schon ausführlich erzählt, dass ich dieses Team zu einem Team machen möchte. Ich hatte innerhalb von dem Team gibt es für jeden eine Spezialaufgabe. Und ich habe mich nie in dem Sinne als Führungskraft gesehen, die sagt, ich diktiere deine Arbeit, sondern ich hatte eine Spezialaufgabe in dem Team und das war die Führung dieses Teams und damit die Verantwortung dafür, was wir nach außen hin tun, den Schutz des Teams und den Aufbau der Methode. Das war mein Bereich, den habe ich bearbeitet. Genauso wie andere in dem Team vielleicht an unserer Softwarelandschaft gearbeitet haben oder wieder andere die Simulation aufgebaut haben oder wieder andere in Projekten die Konstruktion gemacht haben. Dadurch, dass wir am Anfang oder ich am Anfang auch relativ viele Mitarbeiter hatte und keine Führungserfahrung hatte, war mir auch klar, ich muss mich raushalten, daraus zu tief reinzugucken, was macht jeder Einzelne. Da wäre ich nicht fertig geworden. Drum habe ich mir überlegt, wie kann ich den meisten Benefit für das Team erzeugen mit meiner Arbeitszeit. Und da war der Schluss für mich, ich muss diese Methodik aufbauen. Ich muss dafür sorgen, dass wir gleiche arbeiten, dass wir davon profitieren, dass wir Sachen schon normiert haben. Also im Bereich der Konstruktion ist es ja so, man macht normalerweise so ein 3D-Modell und dann macht man eine Zeichnung davon und dann legt man noch vielleicht Materialstammdaten an. Also diese ganze Kette läuft so durch. Und davor war es so, dass sich fast jeder selber hat überlegen müssen, wie geht er durch diese Kette durch. Und mein Ziel war vereinfacht ausgedrückt, dass ich diese ganzen Prozessfragen, wie sieht die Zeichnung aus, nicht mehr klären muss, sondern dass ich wo reinguck und sage, ach, so bauen wir die Zeichnung auf, dann mache ich das. Mhm. Und das war mein Fokusthema, auf das ich mich gerade in den ersten ein, zwei Jahren wirklich fokussiert hatte, zu sagen, ich baue jetzt dieses Framework, das gab es bei uns hier nicht. Wir waren, die Firma ist sehr stark gewachsen und dieses Framework musste gebaut werden und das war meine Aufgabe. Und weil ich mich da auf so eine Spezialaufgabe eigentlich eingeschossen hatte, hatte ich nicht den Eindruck, dass wir jetzt da große Konflikte innerhalb des Teams erzeugen, Richtung, ich diktiere dir, wie du deine Konstruktion zu machen hast, oder ich muss dir hier auf deinem Arbeitsplatz rumfuschen oder sowas. Das gab's nicht und das war gut so. Ja. Und da wurde, glaube ich, auch allen klar, okay, wir haben diese Teamaufteilung, jeder im Team hat seine Spezialfähigkeiten, jeder im Team hat seinen Bereich, in dem er gut ist oder sehr gut ist und man lässt auch den anderen ihre Bereiche und trotzdem können wir zusammen irgendwie an einem gemeinsamen Ziel arbeiten.
Also ich fasse das jetzt mal so für mich zusammen, du hast gesagt, mein Bereich oder mein Job macht mich jetzt nicht zu, also ich sage das jetzt mal sehr salopp, macht mich jetzt nicht zu etwas Besseren, sondern ich habe jetzt eine Aufgabe, die ich dadurch begleite, dass ich versuche als allererstes die Prozesse auch im Team so zu machen, dass sie auch vielleicht standardisierter sind oder effizienter sind. Und auf diese Art und Weise ist es ja, glaube ich, so, das ist ja auch ein sehr modernes Verständnis davon, wie man mit diesen Dingen angeht. Wenn wir uns jetzt im Moment diese ganzen agilen Strukturen anschauen und so, die es ja jetzt gibt, die sind ja jetzt an sich nicht direkt weisungsbefugt und so weiter, sondern die versuchen einfach als eine Art Coach, die Teammitglieder dabei zu unterstützen, so gut zu sein, wie sie sein können und das Optimale rauszukitzeln. War das auch so die Art und Weise, wie du vorgegangen bist?
Genau, das war die Art und Weise, wie ich vorgegangen bin, an den Stärken arbeiten und so auch das Team immer stärker zu machen. Und das hat wunderbar funktioniert. Was man natürlich schon sagen muss, ist bei all dem Thema Stärkenformen und so, am Ende des Tages ist man trotzdem noch eine Führungskraft. Das heißt, es gibt Situationen, da muss man das auch sein. Mhm. Und je nach Führungsstil, glaube ich, den man hat, liegt einem das mehr oder weniger. Mhm. Aber man sollte sich, glaube ich, nicht wegducken. Mhm. Und das habe ich auch nie getan. Also in dem Moment, wo man dann auch mal wirklich vielleicht auch autoritär sagen muss, das machen wir jetzt so und so oder das tun wir jetzt so und so oder ich möchte, dass du in Zukunft das und das so machst, sollte man das auch tun, weil das merkt dann auch das Team, ob man jetzt einfach nur in bestimmten Situationen vielleicht nicht den Konflikt dann auch eingeht oder ob man sagt, okay, wir haben hier einen netten, freundlichen Umgangston. Das war immer mein Ziel. Wir arbeiten gemeinsam an was. Aber im Zweifelsfall oder wenn es nicht gut läuft, dann sage ich das dem einen auch oder der Gruppe auch und dann kann ich auch die Führungskraft sein, die eine Entscheidung trifft. Ich glaube, das ist eine gute Kombination und die ist auch wichtig. Also man darf nicht nur der nette Coach sein, weil dann hat man auch ein Problem irgendwann, glaube ich, mit Autorität. Das kommt dann auf die Teamzusammensetzung mit Sicherheit darauf an, ob es jetzt jemand ausreizen möchte oder nicht oder sowas. Aber man merkt schon gerade am Anfang, dass es so Versuche gibt, auszutesten bei der neuen Führungskraft, wie weit kann ich gehen oder jetzt stelle ich mal eine ganz doofe Frage oder sowas. Und ich glaube, da tut es einem gut, das früh einzufangen und zwar auf eine angenehme Weise einzufangen. Mhm. Aber schon klar zu machen, da ist die Linie und darüber gehen wir jetzt nicht mehr.
Erinnerst du dich da so an das erste Mal oder ein spezielles Beispiel, wo du das gemacht hast? Weil das ist ja jetzt auch so ein Punkt, wo vielleicht Leute am Anfang gesagt haben, oh, okay, jetzt entscheidet er oder jetzt ist da auch mal ein Punkt, den ich vielleicht von früher nicht kannte.
Am Anfang habe ich monatlich ein größeres Meeting abgehalten. Und zwar nicht nur für mein Team, sondern für einen größeren Bereich an Leuten, die auch noch konstruiert haben. Das war damals, war das Rollenbild hier noch nicht ganz so scharf. Das waren ungefähr immer so 30 Leute in diesem Meeting. Und wir haben das Konstruktions-Community genannt und haben uns dann da quasi über genau dieses Framework, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, ausgetauscht. Und da gab es gerade am Anfang schon immer wieder, wenn ich was eingeführt habe, wie wir in Zukunft arbeiten wollen, schon sehr herausfordernde Fragen, warum man das jetzt umstellen muss, ob das jetzt wirklich nötig ist, ob da wirklich bis ins letzte Detail durchdacht ist, ob das auch in der hintersten Ecke vom Lager auch noch funktioniert. Und da merkt man dann schon, das ist jetzt eigentlich nicht die Frage, die um die Sache geht, sondern das ist die Frage, wie reagiert derjenige, der jetzt da vorne steht, auf so eine Herausforderung. Ich habe es am Anfang insofern, glaube ich, ganz clever gelegt, dass ich mir Themen ausgesucht habe, wo ich selber fachlich tief drin war. Und deswegen konnte ich das parieren. Und dann hat es auch schnell nachgelassen.
Ich erinnere mich da auch an eine Situation. Also bei mir ganz am Anfang. Ich bin auch zu dieser Führungsaufgabe gekommen, wie so die Jungfrau zum Kind. Es war wunderbar am Anfang. Und plötzlich habe ich aber gemerkt, dass da ist jemand. Und der versucht jetzt wirklich, seine Grenzen auszutesten. Und dann wurde ein Fehler gemacht. Und dieser Fehler war relativ klar. Nach viel Reflexion habe ich auch gemerkt, das war nicht mein Fehler, sondern das war der Fehler von dieser Person. Nach ewig langen Diskussionen habe ich irgendwann mal gesagt, hey, ich gebe meine Fehler zu, jetzt gibst du auch deine Fehler im Team zu und darauf bestehe ich jetzt einfach. Und als tatsächlich diese Grenzen gesetzt wurden, habe ich aber wirklich gemerkt, das war am Anfang, wie du gesagt hast, so eine Storming-Phase, wo es super kompliziert war. Und dann hat sich das aber gelegt und ich hatte plötzlich ein Team, das wie eine Eins hinter mir gestanden ist. Und das war so schön, ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ja, ganz genau. Also das war auch absolut meine Erfahrung. Das ist so schön, wenn man dann merkt, okay, jetzt entwickelt sich's, jetzt wächst wirklich was zusammen, Leute kommen plötzlich in Austausch, die vorher vielleicht nicht miteinander geredet haben, und wir werden einfach als Team auch immer besser in dem, was wir tun, und ich als Führungskraft kriege das auch gespiegelt, sowohl von oben in der Hierarchie, als auch vom Team heraus selber, und das hat mich am meisten motiviert.
Was denkst du so von der Zusammensetzung, weil du sagst, es funktioniert jetzt wirklich so super. Welche Faktoren waren aus deiner Sicht so im Team wichtig, dass das so gut geklappt hat?
Ich glaube, Kontinuität. Wir hatten wirklich das Glück, in dem Kernteam mit sehr wenig Fluktuationen über die letzten Jahre zu arbeiten. Das heißt, wir sind da sehr, sehr gut zusammengewachsen. Dann dieser offene, freundliche Umgang untereinander ist ganz wichtig. Ich gehe auch heute noch, wenn ich merke, es verändert sich irgendwas in der Stimmung. Ich kann es gar nicht genau identifizieren, was es ist. Spreche ich das offen an. Manchmal im 1:1, manchmal im Team selber. Um möglichst früh schon Indiz dafür zu kriegen, warum gibt es plötzlich eine Änderung in der Stimmung? Warum hakt es irgendwo? Und umso früher man sowas lösen kann, glaube ich, umso weniger kommt es dann wirklich zu einem ernsthaften Problem. Und das ist das ist, glaube ich, schon gut. Dafür muss man aber nah dran sein. Man muss mitkriegen, wenn was nicht mehr ganz so rund läuft oder wenn Kommunikation anders wird. Oder da braucht man schon, glaube ich, so ein gewisses Gefühl dafür, wann man wem fragen sollte. Und gerade am Anfang dieses nah am Team bleiben war für mich absolut wichtig. Zum einen, ich war davor in einem Projekt als Konstrukteur drin. Das hat sich jetzt wunderbar ausgegangen, weil in dem Moment, wo ich in die Teamleitung gewechselt bin, war dieses Projekt auch mehr oder minder am Ende. Und ich habe Wert darauf gelegt, kein Projekt mehr als Konstrukteur zu übernehmen. Aber auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich war ungefähr 3 Monate, denke ich mal, in der Rolle. Dann kam mein damaliger Chef zu mir und sagt, Michael, jetzt ist super, jetzt haben wir endlich ein Büro für dich und da kannst du dann hinziehen und das ist super, da bist du dann, wir haben hier ein sehr modernes Bürogebäude und das sind dann so abgetrennte Glas Einzelbüros und da kannst du dann sein und kannst als Teamleiter steht dir das ja zu. Und ich bin aus allen Wolken gefallen und habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Mir hat das zutiefst widersprochen, in einem Einzelbüro zu sitzen und ein Team zu leiten. Also nicht, ich gönne das jedem, aber es wäre nicht mein Führungsstil. Ich war mitten in diesem Großraumbüro, wir sind da zu 16. in diesem Büro gewesen und ich war da mittendrin und mir war das so wichtig, die Stimmung mitzubekommen, was läuft da ab, neben meinen ganzen Aufgaben wenigstens diesen Austausch zu haben und ein Gefühl dafür zu bekommen, was läuft gerade, welche Gespräche laufen, wie ist die Stimmung in den Projekten, die da gerade abgearbeitet werden. Und diese Vorstellung, da rausgenommen zu werden und in einem einzelnen Büro zu sitzen, das war der Horror für mich. Das würde ich heute noch nicht machen. Und das war auch so eine Geschichte, wo ich eben sage, ganz nah am Team dran, das ist ganz wichtig für mich. Ich fand dann immer diesen Satz so lustig, meine Tür ist immer offen. Mhm. Und das wollte ich nie. Ich habe gar keine Tür. Also die kann auch nicht offen oder zu sein. Und natürlich gibt es mal Situationen, wo es praktisch ist, irgendwie ein Einzelbüro zu haben, aber das war nie ein Störfaktor. Wenn ich ein Einzelgespräch geführt habe, dann bin ich mit dem Mitarbeiter in den Meetingraum gegangen oder wir haben so Stillarbeitskabinen, da kann man jederzeit reingehen. Wir haben hier ein super Bürogebäude. Und es war nie ein Nachteil, wo ich mir gedacht habe, boah, ich wünsche mir ein Einzelbüro, weil jetzt könnte ich das und das viel besser machen. Also nie. Der Vorteil war für mich persönlich immer viel, viel größer, mitten in diesem Haufen zu sein und alles mitzukriegen.
Ich glaube, da sieht man ganz genau, dass es eine ganz große Rolle spielt. Warum bekommt jemand die Position oder warum will jemand die Position, die er da hat? Im Studium haben wir sehr viel über Belohnung und womit kann ich Menschen motivieren gehört. Und es gibt in vielen Ländern diese Belohnungsart, dass man dann mal auf dem Parkplatz vom Chef parken darf. Oder dass man dann das Büro bekommt vom Chef. Und ich bin auch immer in diesen Vorlesungen gesessen und haben mir gedacht, motiviert sowas. Also ja, dieser Status, für viele wäre ja dieses Büro eine Art Podest. Ja, ich bin jetzt was Tolles, ich habe jetzt ein eigenes Büro. Dieses Konzept ist ja wirklich schwierig, weil wenn ich nicht drin bin, wenn ich nicht jeden Tag diesen Kontakt habe, wenn ich dieses Gefühl nicht habe, wenn da wirklich diese räumliche Trennung ist, dann gehöre ich ja quasi nicht mehr dazu.
Ja, meinst du, das ist auch eine Generationensache?
Ich glaube schon. Also ich glaube, das ist ein, wir sagen ja, wir haben so drei verschiedene Motivationsformen. Und eine davon ist Kontrolle und Status. Wenn ich auch so ganz häufig in der Generation höre, das macht man halt so oder das ist halt so oder ich habe schon das Gefühl, dass es teilweise in anderen Generationen noch anders eingeschätzt wird, ohne jetzt hier beurteilen zu wollen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber ich habe schon das Gefühl, es wird weniger. Wie siehst du das?
Ich glaube auch. Ich glaube, es wird weniger. Und ich glaube auch, dass es schon eine Generationensache ist, vielleicht aber auch eine Umfeldsache. Ich meine, wir sind ja in der Entwicklung, da ist es ist auch die Mentalität von einfach eine andere, wie vielleicht in anderen Unternehmensbereichen oder auch in ganz anderen Wirtschaftszweigen. Insofern kann ich es jetzt nur aus der Sicht der Entwicklung beurteilen, aber da ist es schon immer legerer und immer ein bisschen lockerer und insofern, ja, aber es hat, glaube ich, auch was mit den Statussymbolen zu tun, die heute nicht mehr so wichtig sind wie früher.
Ich merke das ja auch, ich bin ja auch in der Bubble. Ich rede den ganzen Tag über nichts anderes als irgendwie Auswirkungen von Verhalten und wie verhalte ich mich anders, wenn etwas passiert und wie kann ich Mitarbeiter gesund halten und so weiter. Und dadurch ist es natürlich so, dass man sich automatisch vor allem mit solchen Menschen bespricht. Das habe ich jetzt auch in der Coaching-Ausbildung ganz stark gemerkt. Also es ist natürlich auch eine sehr idealisierte Welt, die irgendwie sich die ganze Zeit in meinem Kopf abspielt. Und dann erlebe ich es manchmal so, wenn ich mit Freunden, mit Familie spreche oder teilweise auch andere Führungskräfte sehe, dass es halt schon noch sehr häufig sehr autoritär zugeht. Also dass hier wirklich diese Ich-Chef-Du-Nix-Mentalität da ist. Und das verwundert mich dann total, weil ich mir denke, okay, warum lassen das Leute noch mit sich machen, vor allem heutzutage in dieser Zeit. Was waren so aus deiner Sicht die essentiellen Dinge, die du gemacht hast, die dazu geführt haben, dass sich das Team so verhalten hat, wie es sich am Ende verhalten?
Ich habe mal vor langer Zeit den Satz gehört, ich weiß aber nicht, von wem der ist. Nach 2 Jahren hat jede Führungskraft das Team, das es verdient. Da ist mit Sicherheit schon ein bisschen was dran. Gibt natürlich äußere Faktoren, die die Führungskraft nicht beeinflussen kann. Aber am Ende, glaube ich, kann die Führungskraft schon das Mindset innerhalb von dem Team stark gestalten. Und ich glaube, das, was ich immer wollte, ist einfach, und das, was ich auch vorlebe, ist einfach ein freundlicher, offener Umgang, wo wir ganz offen mit dem sein können, was wir tun. Mhm. Wie wir uns fühlen, ob wir einen Stress haben, ob wir keinen Stress haben, ob es gut läuft, ob es nicht gut läuft, ob man einen Fehler gemacht hat, ob man einen Erfolg feiern soll. Und diese Offenheit habe ich immer versucht vorzuleben. Und das Team hatte auch von Anfang an eine Zusammensetzung, wo es das aufgenommen hat. Mhm. Also das Team hat es mir sehr leicht gemacht, das so umzusetzen. Und da bin ich nach wie vor extrem dankbar und jetzt ziehe meine Motivation ganz stark daraus, dass dieses Team ein tolles Team ist. Und ein Stück davon habe ich mitgestaltet, ja.
Dass du ja auch verdient hast, wollte ich gerade sagen.
Dass ich dann vielleicht auch verdient habe, ja.
Gibt es irgendwelche Sachen, die du anders machen würdest nachher?
Ja. Ich meine, in der Retrospektive würde man immer manche Sachen anders machen, aber nichts Großartiges. Und das ist, glaube ich, das Gute. Ja. Man kann dann, klar würde ich manche Sachen anders heute im Feinen sehen, ein großer Punkt war, es gab eine starke Wachstumsphase, da haben wir viele Mitarbeiter gerade im Entwicklungsbereich auch rekrutiert. Und bei diesem Recruiting habe ich viel gelernt, habe viele Vorstellungsgespräche geführt und habe selber für mich gemerkt, wie ich Erfahrung sammle, wie ich Mitarbeiter für die Zukunft auswähle, für das Team. Mhm. Und das würde ich heute zum Beispiel anders machen. Am Anfang bin ich da sehr, klar, ohne große Erfahrung gehst du da rein und überlegst dir wahrscheinlich oft zu fachlich, die Personen auszuwählen. Passt die fachlich 100% auf die Stelle, eher so ein bisschen so ein technokratischer Ansatz. Ich habe mir dann sogar, weil wir wirklich relativ viele Vorstellungsgespräche hatten, so eine Art Test überlegt, den ich dann normiert abfahren kann. Das war gut, das würde ich heute auch noch machen, aber ich würde ihn nicht mehr so gewichten wie heute. Mhm. Jetzt zählt für mich Teamfit mindestens 50% von der Einstellung.
Ui.
Klar muss
der. Und früher war es andersrum?
Früher hätte ich fachlich eher bevorzugt ausgewählt. Klar, wenn ich von Anfang an das Gefühl gehabt hätte, da stimmt die Chemie überhaupt nicht, dann wäre das keine Entscheidung für mich gewesen, denjenigen zu nehmen. Mhm. Aber heute wäre ich noch viel feiner drauf, zu entscheiden, passt derjenige ins Team? Ich würde das Team auch frühzeitig einbeziehen in eine Nachbesetzung. Vor allem die jeweiligen Counterparts von der Neubesetzung, dass die wirklich auch mitentscheiden, passt derjenige zu uns. Mhm. Und dieses Teamfit-Thema ist für mich inzwischen wichtiger wie die fachliche Qualifikation. Mhm. Klar, derjenige muss das fachliche Basic-Wissen mitbringen, um hier mitarbeiten zu können und sich einbringen zu können. Gar keine Frage, das ist die Pflicht. Mhm. Aber die Kür, passe in das Team, habe ein ähnliches Mindset, das ist so wichtig, weil das änderst du an der Person nicht mehr. Und das ist mein Learning. Ich kann jemandem eine Schulung verpassen in einem Hard Skill. Ich kann jemandem eine Schulung verpassen über eine Methodik, die er vielleicht heute noch nicht kann. Aber ich kann ihm nicht eine Schulung darüber verpassen, ob er in das Teamgefüge reinpasst oder nicht.
Wie schaffst du das, dass du das im Bewerbungsprozess schon merkst?
Das ist eine gute Frage und die schwierigste.
Ja.
Ich traue mir eine relativ gute Menschenkenntnis zu, aber ich tue mir selber schwer, weil das kannst du eben nicht normieren. Das ist der Teil, wo du sagst, da musst du aus dem Bauch raus eine Entscheidung treffen. Und genau aus dem Grund, weil ich nicht nur meinem eigenen Bauch vertrauen möchte, beziehe ich das Team dann oder irgendwie vorher gesagt, mindestens die engen Schnittstellen zu demjenigen mit ein, damit wir auch gemeinsam diese Entscheidung treffen. Ja, wir stellen da jemanden ein und der soll hier glücklich sein und gleichzeitig wollen wir mit dem glücklich sein. Also es ist ja für beide Seiten eine herausfordernde Situation und die soll für alle passen. Ja, fürs Team, für mich und für den Neuen.
Mhm. Wir haben jetzt schon relativ viel darüber gesprochen, wie sich Führung auch verändert hat, dass viele Dinge auch so ein Generationskonflikt sind. Aber ich glaube, Führung wird immer anspruchsvoll bleiben. Und wir sehen ja jetzt im Moment, so viel verändert sich, auch im Tech-Bereich. Wir haben jetzt plötzlich künstliche Intelligenzen, mit denen wir zum Teil zusammenarbeiten müssen. Und wie das in der Zukunft ist, weiß wahrscheinlich niemand. Wir haben diese ganzen agilen Methodiken. Wir haben jetzt plötzlich Homeoffice und Remote-Arbeit. Das ist so schnell wie in den letzten Jahren hat sich wahrscheinlich das alles noch nie verändert. Welche Herausforderungen hast du jetzt aus deiner Sicht für die Welt von morgen und worauf achtest du jetzt speziell?
Mhm. Super Frage. Lustigerweise hattest du jetzt schon die zwei Punkte drin, die ich auch mir spontan gedacht habe, als du die Frage gestellt hast. Das erste ist, also ich glaube, es gibt zwei, man kann die Frage trennen in zwei Teile. Was ist kurzfristig eine Herausforderung und was ist langfristig eine Herausforderung? Und kurzfristig ist es genau jetzt, wir haben jetzt Corona überstanden, wir haben jetzt viel gelernt Richtung Digitalisierung, Richtung mobile Arbeit, Richtung Vertrauen, dass man seine Arbeit nicht nur im Büro verrichten kann. Und jetzt haben wir diese Pandemie toi 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 überstanden. Und die kurzfristige Herausforderung lautet, glaube ich, für die Firmen mit dieser neuen Situation umzugehen, auch für die Führungskräfte, Manche Firmen sind da sehr scharf drin, Mitarbeiter wieder zurück ins Büro zu holen, aus dem Homeoffice heraus. Das machen wir hier zum Glück nicht so und das halte ich auch für richtig. Und dennoch ist dieses, wie bringe ich den Anreiz wieder, dass Mitarbeiter selbstständig wieder zurückkommen wollen, nicht 100%, aber vielleicht ein Drittel ihrer Arbeitszeit im Büro verbringen wollen. Wie schaffe ich das im Team, das aufzubauen, dass da dieser Küchenaustausch wieder zustande kommt, der jetzt einfach durch Videokonferenzen nicht wirklich zu ersetzen war. Und das ist die kurzfristige Herausforderung. Wir haben zum Beispiel im Team angefangen, wirklich regelmäßig Tage zu machen, bei denen wir möglichst alle da sind, um wirklich so eine Crunch-Time, jetzt sind alle hier und klar, an diesem Tag wird weniger in Projekte reingearbeitet und mehr an der informellen, am informellen Austausch gearbeitet. Aber das ist wichtig. Das hat einfach jetzt gefehlt und das gibt total viel positive Energie da rein. Um das Ganze ein bisschen noch zu kanalisieren, machen wir dann an diesem Tag auch immer so alle 6 Wochen machen wir das dann eine Retrospektive über die letzte Zeit. Wie läuft's im Team? Wie ist die Stimmung? Wo sind Herausforderungen? Was haben wir gut gemacht? Was können wir feiern? Und das geht einfach vor Ort, wenn man hier ist, wenn man sich in die Augen schauen kann, besser. Und das verbinden wir dann immer damit und dann ist das ein eigentlich sehr runder Tag. Mhm. Und gleichzeitig lautet trotzdem die Herausforderung, wie kriegt man das noch kontinuierlicher hin? Jetzt nicht nur alle paar Wochen mal, sondern was kann ich als Führungskraft, was kann die Firma tun, um aus dieser Komfortzone, die man als Mitarbeiter einfach hat, wieder ein bisschen rauszukommen und wieder öfter ins Büro zu kommen. Und ich glaube, das ist die kurzfristige Herausforderung, vor der wir jetzt stehen. Langfristig ist es dann genau das, was du vorher angedeutet hast. Ich glaube, wir kommen in eine Unsicherheitsphase hinein, wo die größte Gefahr ist, einfach, wie geht's psychisch einem Mitarbeiter, wie geht's einem psychisch einer Führungskraft, wie viel Stress kann ich ab, wie resilient bin ich gegenüber von äußeren Störungen. Das erleben wir jetzt ja schon, durch Corona war ein massiver Eingriff. Jetzt haben wir auch noch einen Krieg in der Ukraine seit letztem Jahr und jetzt kommen Klimawandel und Ähnliches und sowas und das sorgt ja alles für eine Unsicherheit. Und genau mit dieser Unsicherheit, glaube ich, muss man umgehen. Und das ist, glaube ich, langfristig die Herausforderung für Führungskräfte auch mitzukriegen. Wie geht's meinen Mitarbeitern? Wann muss ich vielleicht auch mal intervenieren oder muss ich jemanden vielleicht irgendwie unterstützen, um einfach psychische Gesundheit hochzuhalten? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und gerade in der Kopfarbeit, in der wir jetzt hier auch in der Entwicklung sind, kommt, glaube ich, auch noch was. Das wird heute noch keiner vorhersagen können. Das hattest du vorher mit KIs und Ähnlichem, ging ja gerade groß durch die Medien. Und es macht auch Spaß, das mal selber auszuprobieren. Ich habe das selber auch schon gemacht. Und gleichzeitig kommt der Gedanke hoch, hui, jetzt könnte es zum ersten Mal eine richtig große Umbruchphase im Bereich der Kopfarbeit geben. Mhm. Anders wie davor, wo Software immer nur ein Tool war, das musste man lernen. Gerade Profi-Software ist extrem kompliziert, da musst du dich einarbeiten und dann hast du einen absolut sicheren Arbeitsplatz. Und jetzt kommen plötzlich Programme auf den Markt oder Ansätze von Programmen. Das, was wir sehen, ist ja nur die erste Generation. Das ist ja nur quasi der Einstieg ins Rabbit Hole, was wir da gerade sehen. Da könnten in den nächsten 5 bis 10 Jahren Softwaren kommen, die so disruptiv sind, auch im Entwicklungsbereich, dass wir heute noch nicht sagen können, wie entwickeln wir in 10 Jahren eine Maschine. Das wird echt spannend und das kann heute noch keiner vorher sagen.
Okay, dann bedanke ich mich als allererstes ganz, ganz herzlich. Ich freue mich auf die Zukunft. Ich freue mich tatsächlich auch weiterhin zu sehen, wie es bei dir weitergeht. Bin total gespannt und du hast natürlich die letzten Worte.
Ja, danke, dass du mich eingeladen hast und war ein richtig schöner Austausch. Danke, dass du da warst.
Ja, und an diesem Punkt möchte ich mich natürlich ganz herzlich bei Michael Prexler bedanken, dass er zu Gast war in dem Podcast und dass ich auch so viel von ihm lernen konnte bei diesem Interview. Ich habe wirklich für mich mitgenommen, dass es zum einen nicht darum geht,
eine große Show zu machen. Und es geht auch nicht um mich als Führungskraft, dass ich ein tolles Büro zum Beispiel jetzt brauche, wie er es gesagt hat. Weil das einfach so diese Distanz zwischen dem Team und mir nochmal verstärkt. Es geht also wirklich darum, auf Augenhöhe zu bleiben, wenn ich gut mit Menschen zusammenarbeiten möchte. Was ich noch von ihm gelernt habe, ist, wie er mit diesem Rollenkonflikt umgegangen ist. Er hat tatsächlich für sich, er hat sich mit seiner ruhigen Art hingesetzt, hat sich überlegt, was kann ich denn jetzt wirklich tun, um dieser Rolle gerecht zu werden. Er hat auch wirklich vorausschauend agiert, er hat gesagt, okay, welche Menschen hätten denn jetzt noch Interesse an dieser Stelle gehabt und ist diesem Thema nicht ausgewichen, sondern er hat sich dem auf seine wunderbare, ruhige, rationale, bedachte Art gestellt. Das ist einfach eine tolle Sache. Und das macht aus meiner Sicht auch einen Modern Leader aus, dass er vor Verantwortung nicht wegrennt und auf der anderen Seite Themen, die ihn vielleicht auch ärgern, nicht überemotional löst, indem er Konflikte provoziert, sondern er geht auf eine sehr sachliche, ruhige Sache hin. Und das hat auch nichts mit Wegducken zu tun, sondern das ist eine Möglichkeit, wie man diese Dinge optimal und konstruktiv lösen kann. Und was ich auch bei ihm ganz stark gemerkt habe, ist tatsächlich neben diesem ganzen theoretischen Wissen, wie wichtig es ist, dass man diese psychologische Sicherheit eben auch in der Arbeit lebt. Natürlich bekomme ich das auch häufig mit, auch mit meinem Team, dass psychologische Sicherheit auch wirklich funktioniert, wenn man auch wirklich zu seiner Vulnerabilität, zu seinen eigenen Fehlern steht. Aber auf der anderen Seite ist es auch ganz zentral, dass man das auch wirklich hier in diesen großen Teams merkt, für zum Beispiel für dieses Team, für das Michael hier verantwortlich ist, dass man auch wirklich merkt, man bricht sich hier keine Krone ab und es wird wirklich von jeder Seite nur geschätzt und positiv angenommen, wenn man eben auch authentisch ist und nicht so tut, als wäre man die Perfektion in Person. Für mich auch noch so ein zentraler Punkt neben den ganzen anderen Themen, die ich von Michael gelernt habe, war, dass es sich nicht gegenseitig ausschließt. Auf der anderen Seite so dieses verbindende, ruhige, positive Element zu sein und gleichzeitig aber auch in den richtigen Situationen Entscheidungen klar zu treffen. Ich habe in meinem Podcast zu den verschiedenen Führungsrollen in der Folge zum Kapitän oder der Kapitänin auch darüber gesprochen, dass es wichtig ist, auf der einen Seite Verantwortung zu übernehmen, wenn es wichtig ist, wenn das Team einen braucht, aber sich dann auch wieder zurückzuziehen, um dem Team wieder Platz zu geben. Und so wie Michael von seiner Führungsrolle hier spricht, macht er genau das richtig. Und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr zentral. Und damit am Ende nochmal ganz herzlichen Dank an Michael Brexler, dass ich da sein durfte, auch für die wunderbare Führung, die ich am Ende dann auch noch bei EOS erleben durfte. Das war wirklich auch sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Ein tolles Gebäude, tolle Firma. Und ja, vielen Dank auch an dich fürs Zuhören. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen über eine gute Bewertung des Podcasts und über ein Abo. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.